Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Einen guten Abend wünsche ich. Mit der chinesischen Publizistin Chu Pei sprechen wir über die Kämpfe in Hongkong und die Bereitschaft der Demonstranten für die Freiheit zu sterben. Der nächste Kunstskandal, Zero-Künstler Heinz Mack soll in den 80er Jahren Werke von Kollegen gefälscht haben. Ruth Uhr von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.
I want, you know, Wannsee, das Strandbad, I want Menschen am Sonntag, I want the Villa, the Liebermann, the Haus der Wannsee-Conference, I want all these things.
In Frankfurt wurde auf einer internationalen Tagung über die Zukunft der Erinnerung diskutiert.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seitdem die Studenten in Hongkong vorzeitig in die Ferien geschickt wurden, wird auch an Wochentagen demonstriert. Die Polizei setzt nicht mehr nur Schleppnetze und Tränengas ein, sondern scharfe Munition. Die Protestierenden werfen Benzinbomben und schießen Pfeile ab. Feuer lodert auf Straßen und um den Universitätscampus, wo an die 200 Demokratieaktivisten von der Polizei eingekesselt wurden. Einigen gelang die Flucht, es gab auch Festnahmen. Obwohl die Regierung in Hongkong heute eine Niederlage hinnehmen musste, denn das im Oktober verhängte Vermummungsverbot wurde vom obersten Gericht als verfassungswidrig eingestuft, geht der Kampf weiter. Die in China geborene Schriftstellerin Chu Pei beobachtet ihn von Köln aus. Guten Abend, Frau Chu Pei.
Hi.
Wenn man jüngste Fernsehbilder sieht, denkt man, die Demonstranten sind todesmutig und bereit, für die Demokratie zu sterben. Stimmt dieser Eindruck?
Ich bin einverstanden. Es geht ihnen wirklich um einen Kampf zwischen Freiheit oder Tod. Denn niemand ist bereit, die Freiheit einfach abzugeben bei einem Terrorregime, das jeden Menschen zu Tode verfolgen kann. Das ist eine Geschichte schon seit 1949.
Ausländische Zeugen berichten ja, dass sie gefilmt werden von vermeintlichen Zivilisten. Manche werden direkt von der Polizei aufgefordert zu verschwinden. Es gelangt anderes Material über andere Kanäle, über soziale Medien in die Welt. Kann man überhaupt noch objektiv berichten aus Hongkong?
Ja, wenn man das Regime, so wie ich, durchschaut hat. Ich kann zum Beispiel an dem Verhalten erkennen, ob jemand ein Provokateur im Auftrag von Peking ist oder ob es wirklich um Studenten geht, die ihre Freiheit verteidigen. Die Studenten, sie sind zwar auch schwarz, in Schwarz meine ich, aber sie sind einfach zivilisiert. Sie werden niemals einen Menschen verletzen. Sie sind ja auf die Straße gegangen, um für die Freiheit zu kämpfen, nicht nur für sich selbst, sondern auch eigentlich auch für die Chinesen im Land. Die meisten Hongkong-Einwohner, sie sind die Flüchtlinge aus dem Festland China, also ihre Großeltern, ihre Eltern. Und sie sind jetzt die dritte Generation. Also es gibt niemanden, der die Gewalt in Hongkong quasi provoziert hat, als das KP-Regime in Peking.
Meinen Sie, Frau Chu Pei, dass der Bogenschütze, den man gestern zum Beispiel auf Fernsehbildern sehen konnte, ein Provokateur ist?
Ich bin eigentlich anderer Meinung. Es gibt Leute, die wirklich von sich aus mit solcher, dass, wenn das eine Gewalt ist, gegenüber die moderne Technik, also so ein Boden, was sagt man, Schütze, oder?
Ja.
Ich könnte vermuten, dass es um einen Student geht. Aber die anderen, die Menschen quasi verletzen, das sind für mich Provokateure.
In Australien sollen rote Flaggen genäht worden sein, auf denen man ein Hakenkreuz mit Hammer und Sichel verschränkt sieht. Und dazu passt dann das Wort Chinazi, also rote Nazis. Wird dieses Wort in Hongkong skandiert?
Ja, das hat mich sehr gefreut, denn 2008, als die Olympischen Spiele von Peking instrumentariert wurde, habe ich schon gesagt, die roten Nazis, die haben jetzt wirklich das Ziel, die ganze Welt zu erobern. Seit 2008 warne ich schon vor der Gefahr aus Peking. Und deshalb bin ich dankbar, dass die Hongkong-Chinesen zu der Selbsterkenntnis gekommen sind. Und die Exil-Chinesen in Australien, die haben die Hongkong-Chinesen mit dieser roten Fahne unterstützen wollen, damit die ganze Welt sieht. In Hongkong wird ein Kampf zwischen der Freiheit und den Totalitaristen auf der Straße geführt. Und jeder muss sich positionieren für die Freiheit oder aber für das totalitäre KP-Regime in Peking.
Sie haben, Frau Chupei, China vor 30 Jahren verlassen,
ja,
nach den Morden auf dem Tiananmen-Platz, so wie viele andere Chinesen auch. Wissen Sie, ob aus Hongkong schon viele Bürger abwandern?
Natürlich. Vor 1997 sind schon viele nach Kanada, nach Australien, überall hin geflohen. Manche auch nach Deutschland. Nur, es gibt viele, die sind wieder nach Hongkong zurückgekehrt, weil sie sich nicht an Kanada gewöhnen können. Hongkong ist ja mild und warm und Kanada ist so kalt. Kurz und gut, ich bin aber vor dem Tiananmen-Massaker schon nach Deutschland gekommen. Also, aber die meisten sind nach dem Tiananmen-Massaker geflohen. Auch in Deutschland habe ich etliche kennengelernt.
Sie kritisieren ja die kommunistische Führung vehement. Fühlen Sie sich in Deutschland sicher?
Also als ich 2002 für einen aktiven Widerstand gegen das KP-Regime entschieden habe, bin ich bereit für alles. Also ich weiß, auch Exil-Chinesen werden im Ausland umgebracht. Das ist mir bekannt, aber ich habe keine Angst. Aber die Auslandschinesen, selbst in Deutschland, sie fühlen sich unsicher. Und das ist mein Leben in Deutschland. Ich muss mich nicht nur darum kümmern, dass ich mich selber über Wasser halte, sondern noch all die Chinesen dabei unterstützen, die sich an mich gewandt haben. Und das sind nicht wenig.
Über die Kämpfe in Hongkong habe ich mit Chupei gesprochen. Sie ist Schriftstellerin und lebt in Köln. Danke für Ihre Einschätzung der Lage und guten Abend.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor kurzem habe ich für Fazit mit dem Kunstkritiker Carsten Probst über die Memoiren des ehemaligen Kunstberaters und verurteilten Betrügers Helge Achenbach gesprochen, über Geltungssucht, Preistreiberei und die Förderung von Künstlerkarrieren. Und nun taucht Achenbachs Name im Zusammenhang mit gefälschter Kunst wieder auf. Der Kölner Stadtanzeiger formulierte letzte Woche einen Verdacht, die Welt legte mit Recherchen nach und ein Galerist gab Auskunft. Auch Helge Achenbach ist nicht um Worte verlegen. Guten Abend, Carsten Probst.
Guten Abend, hallo.
Dieses Mal richten sich die Augen auf den 88 Jahre alten Heinz Mark, den Gründer der Zero-Künstlergruppe. Er hat Helge Achenbach Ende der 80er Jahre Werke von Beuys, Piero Manzoni, Yves Klein und anderen für etwa 2,5 Millionen Mark verkauft. Der Deal wurde rückgängig gemacht, aber offenbar misstraut man ja Heinz Mark und glaubt, er könne doch Werke in den Kunstmarkt eingeschleust haben. Was ist denn dran an diesem Verdacht?
Ja, nehmen wir also vielleicht mal die Fakten, die wohl bekannt sind. 1984 brannte das Atelier von Heinz Mack nieder und mit ihm dann also zahlreiche seiner Arbeiten, seine eigenen Arbeiten und dazu, und auch das ist schon etwas länger bekannt, ein Teil seiner privaten Kunstsammlung, weil Heinz Mack damals mit relativ berühmten Künstlern immer Werke getauscht hat, mit denen er also auch befreundet war, wie Yves Klein oder Lucio Fontana zum Beispiel, Piero Manzoni. Vielleicht hat er auch noch welche dazu erworben. Jedenfalls weiß ein kleinerer Kreis schon auch seit langem, dass Mack eben versucht hat, nach dem Brand diese Sammlung zu verkaufen, weil er Geld brauchte. Und ein noch kleinerer Kreis weiß ebenso lange wahrscheinlich schon, dass diese Werke teilweise oder vollständig bei diesem Brand beschädigt worden waren. Er sie daraufhin selbst ausgebessert hat, sozusagen repariert hat, um sie dann noch verkaufen zu können. Und damals ist er aber auch schon damals, also in den 80er Jahren, auf die Nase gefallen. Hat daraufhin, wie sein Anwalt dann heute versichert, alle Werke zurückgenommen und auch zerstört und das alles auch filmisch dokumentiert. Aber eben bei dieser letzten Angabe kann man sich eben doch schon nicht mehr so sicher sein, weil eben doch auch noch wieder Werke auf dem Markt aufgetaucht sind. Auch danach zum Beispiel eine zertrümmerte Geige des Künstlers Arman, die Mack eben in seiner Weise wieder arrangiert, aber eben auch als Werk Armans ausgegeben hatte. Und das berichtet eben auch der Galerist Rudolf Zwirner, der damals eben dieses Werk verkaufen wollte, damals zufällig dann auf einer Messe mit Amman zusammentraf und der sagte sofort, dieses Werk habe ich gar nicht gemacht.
Wenn denn so viele Leute schon so lange davon wussten, warum wird diese ganze Angelegenheit jetzt erst so heiß gekocht?
Ja, ganz banal scheint es mir so zu sein, dass nach langer Zeit einfach Journalisten, in diesem Fall eben vom Kölner Stadtanzeiger, nochmal nachgebohrt haben. Einfach, weil wir heute bei diesen Fragen sensibler auch sind, vielleicht als noch vor 20 Jahren. Ja, und dann war da eben auch noch die von Ihnen schon erwähnte Autobiografie von Helge Achenbach, die kürzlich erschienen ist, über die wir ja auch gesprochen haben und in der eigentlich fast nichts enthüllt wird. Zumindest fast nichts, was wir nicht vorher schon wussten. Und im Nachhinein gab es dann doch Gerüchte, Achenbach muss doch eigentlich viel mehr wissen, so vernetzt wie der ist, muss er doch eigentlich viel mehr wissen als das, was er veröffentlicht hat. Dann gab es da Spekulationen über Kapitel, die aus dem Buch wieder rausgeschmissen wurden. Und tatsächlich, so war es auch, jetzt hat eben Swantje Karich von der Welt nochmal mit ihm gesprochen und Achenbach hat bestätigt, ja, auch er habe eigentlich schon mal über Mack geschrieben, aber das Kapitel aus dem Buch wieder rausgenommen.
Nun hat ja Helge Achenbach mit Serokunst seine ersten Geschäfte gemacht. Er hat selber eine Galerie geführt, bevor er dann anfing, als Kunstberater zu arbeiten. Welche Rolle spielt er und welche Rolle kommt dem Galeristen Zwirner zu?
Also der Fall war wohl so, Achenbach erzählt, dass Mack ihm damals diese Sammlung angeboten hat. Dann hätte sich aber bei einem Kuratoren, einer Koryphäe sozusagen seines Fachs, hätte sich ja schnell herausgestellt, dass diese Arbeiten nach frischer Farbe rochen und das hätte sofort die Alarmglocken schillen lassen. Er habe quasi dann Heinz Mack diese Arbeiten alle zurückgegeben. Der habe sie auch sofort anschlusslos zurückgenommen und auch versprochen, sie dann also zu zerstören. Und bei Rudolf Zwirner, dem Galeristen, ist es noch so, der sagte also gestern in einem Interview der Welt am Sonntag, er habe natürlich damals schon gewusst, dass Mack mit seiner Sammlung so herumtrickst, aber nachdem er eben sein Geld für das falsche Amman-Werk wieder zurückbekommen habe, habe er eben nichts öffentlich machen wollen. Diese ganze Geschichte, so wie er es schildert, auch weil Amman und sich andere Künstler, andere Galeristen dafür eingesetzt haben, das bloß nicht an die große Glocke zu hängen, das klingt schon ein bisschen so, als hätte man Zwirner damals überreden wollen, bloß nichts an die Öffentlichkeit dringen lassen.
Würden Sie sagen, Carsten Probst, dass nach dem Beltracchi-Skandal, den kopierten Affenskulpturen von Immendorf und dem Achenbach-Debakel, dieser versuchte Handel mit Fälschung nun der nächste ganz große Glaubwürdigkeits-GAU für die Kunstszene im Rheinland ist?
Also man hat es jedenfalls damals, glaube ich, ganz stark befürchte. Das ist ein Grund für das Beschweigen, für das jahrelange Beschweigen dieser Sache. Man muss natürlich andererseits ein bisschen differenzieren. Bei Beltracchi haben wir es wirklich mit einem professionellen Fälscher zu tun gehabt, zum Beispiel, der aktiv nicht nur von Galeristen gedeckt wurde, von Kunsthändlern, sondern auch von Gutachtern wie Werner Spieß. Also das ging wirklich sehr, sehr weit und war sehr systematisch. Bei Mack, wie im Fall Immendorf, ist es jetzt ein Künstler, der also Werke verfälscht, versucht, sie dann irgendwie auf den Markt zu bringen. Bei beiden, Immendorf wie Mack, ist es offensichtlich aus Geldnot passiert. Und im Fall Mack sieht es so aus, dass es eben frühzeitig mahnende Stimmen gab, eben weil diese Fälschungen so relativ dilettantisch waren, sodass sich quasi heute der Kunsthandel da ein bisschen herausziehen kann und sagen kann, naja, wir haben es ja doch irgendwie vermieden.
Äußert sich denn Heinz Mack in diesen Tagen auch?
Er selbst nicht. Es gibt eben seinen Anwalt, der dann verkündet, der Mandant hätte unter Heranziehung und mit viel Kenntnis von fachlicher Begleitung von anerkannten Kuratoren einige Kunstwerke, die leicht beschädigt gewesen seien, ein wenig ausgebessert und sein ganzes künstlerisches Können dabei aufgeboten. Und quasi als dann die Kritik aufgekommen sei, hätte er alles ganz schnell zurückgenommen. Aber genau daran, dass alles ganz schnell zurückgenommen wird oder worden sei und nichts mehr vorhanden sei von diesen Fälschungen, gerade daran bestehen heute berechtigte Zweifel. Rudolf Zwirner sagt, der Markt sei möglicherweise kaputt für diese Künstler aus dieser Sammlung. Aber gerade das macht es ja so unverständlich, dass Zwirner damals auch geschwiegen hat.
Carsten Probst zur Aufregung um den Künstler Heinz Mack, der in den 80er Jahren ein paar Dutzend Werke bekannter Künstler fälschte und zu verkaufen versuchte. Danke für Ihren Besuch im Studio.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Noch immer ist Michael Jackson einer der größten Musiker der Schallplattengeschichte und er war bis zu seinem Tod vor 10 Jahren ein Megastar. Es gibt etliche Bühnenshows, die an sein Können erinnern, aber offenbar genießt nur eine einzige Show die Unterstützung der Erben der Jackson-Familie. Die Show heißt Forever, The King of Pop. Ein Jahr nach Jacksons Tod wurde sie schon aufgeführt. Ab 2016 ging sie in eine neue Runde und LaToya Jackson, Michaels ältere Schwester, geht als Botschafterin dieses Unternehmens auf Werbetour. Heute war sie in Berlin, wo Forever im Januar aufgeführt wird. Danach gibt es Gastauftritte in weiteren 14 deutschen Städten. Mit LaToya unterwegs ist Lenny J., einer von Michaels Imitatoren. Tobi Müller ist bei mir im Studio. Er hat den Pressetermin wahrgenommen. Lenny J.'s Stimme ähnelt dem Original ja schon. Wie hat denn Jacksons Schwester reingeschaut, als sie quasi die Stimme ihres toten Bruders hörte?
Das war tatsächlich eine leicht gespenstische Szene. Man muss sich auch nochmal in Erinnerung rufen, wie LaToya mittlerweile aussieht. Also fast exakt wie ihr Bruder. Das ist natürlich zum einen die familiäre Ähnlichkeit. Da haben aber verschiedene plastische, chirurgische Eingriffe über die Jahrzehnte dafür gesorgt, dass es immer noch ähnlicher wurde. Dann trug sie auch seine berühmte Pilotensonnenbrille dazu und trotzdem ging da so ein Zucken über ihre Backen. Das war ganz deutlich zu sehen. Das hat ein bisschen was Gespenstisches. Aber Lenny J. macht das schon sehr gut. Wir haben das gerade gehört. Ich glaube auch vom wenigen, was man weiß, könnte das durchaus eine tolle Show sein. Rein musikalisch wichtig ist den Macherinnen und Machern, auch dem Produzenten Carlos Lopez aus Spanien, der heute zugegen war, dass sie immer sagen, es ist kein Musical. Es ist kein Musical. Es ist etwas anders. Es ist eine Feier, eine Tribute-Show. Und ich würde mal vermuten, das liegt aber auch daran, dass Musicals immer narrativ sind. Ne? Also Musicals erzählen eben auch immer eine Geschichte. Und da wird schon gleich schon schwierig.
Im Frühjahr kamen die Vorwürfe sexuellen Kindesmissbrauchs erneut auf den Tisch. Zwei mutmaßliche Opfer belasteten Jackson in dem Dokumentarfilm Leaving Neverland und danach wurde weltweit diskutiert, ob man seine Musik noch im Radio spielen könne. Geht das überhaupt, jetzt ein Musical zu promoten, als wäre nichts gewesen?
Das ist natürlich oder war heute der große Elefant im Raum, wenn man so sagt, wenn etwas, was eigentlich alle hören wollen, nicht angesprochen wird. Erst einmal auf dem Podium. Tatsächlich war dieser 4-stündige Film ja natürlich sehr suggestiv gemacht, aber doch auch sehr überzeugend, wie diese beiden Hauptopfer, Jimmy Safechuck und Wade Robson, erzählt haben von systematischem Kindesmissbrauch. Auch kein neuer Vorwurf, die gab es ja schon Anfang der 90er Jahre. Eine Kollegin hat dann die Frage tatsächlich gestellt, ob dieser Film jetzt, sie hat es versucht, vorsichtig zu fragen, ihre Sicht auf ihren Bruder verändert hätte. Und LaToya Jackson hat dann Folgendes gesagt.
Well, actually, I've never seen it, and I don't wish to see it, and I won't see it. So I like to keep things on an upbeat and a positive level.
In der Psychologie müsste man hier eigentlich von Verleugnung sprechen. Sie hat gesagt, ich werde den Film nicht sehen, ich habe ihn nicht gesehen, ich werde das nie tun. Ich möchte gern die positiven Dinge in Erinnerung behalten. Das kann man natürlich auch machen, damit ist es vom Tisch, aber der Elefant bleibt im Raum, klar.
Trotzdem bleibt ja die Frage bestehen, ob das nun eine Show ist, die man mit Kindern ansehen sollte.
Das ist eine große Frage. Ich glaube, man sollte die Show auf jeden Fall, was heißt ansehen, man muss die Musik nach wie vor hören, um das 20. Jahrhundert, das späte 20. Jahrhundert überhaupt zu verstehen, was da vor sich ging. Es ist ein absolutes Ausnahmephänomen, das ist ja klar. Und trotzdem irritiert das natürlich schon, wenn es einfach offenbar nicht möglich ist, in eine große Show oder eben ein Musical dieses Narrativ irgendwie auch mit einzubauen. Die Leute wissen das nun mal. Man kann es verleugnen, so wie LaToya, man kann es vom Tisch wischen. Man hat manchmal fast das Gefühl, man ist hier so ein bisschen in Fake-News-Paralleluniversen, wo gewisse Nachrichten einfach nicht ankommen wollen. Das wurde noch ein bisschen geisterhafter fast, als es bereits war, als LaToya dann explizit angesprochen hat, wieso Kinder so toll reagieren würden auf ihn und hat gesagt, naja, so hätten Mütter ihr berichtet, was mit ihren Kindern passiert.
And their mothers would say, oh my God, whenever your brother's song come on television or the radio, they stop and they listen, they sing to it. And this was so wonderful to see this. It's like, why are they reacting to this way? It was something special, something different, something kind. It was something that was in his aura, his soul, that made it so special where children adapted to him.
Also jetzt nochmal zu erzählen, wie Kinder reagieren, wenn sie ihn am Fernsehen oder im Radio sehen, dass er eine ganz tolle Aura hatte, eine große Freundlichkeit, wie sie gesagt hatte, etwas sehr Spezielles, dass die Kinder sich eben einlassen auf ihn, das ist natürlich schon ein bisschen starker Tobak, das hätte man eigentlich vermeiden müssen, wenn man PR-Agenten hat, die das vielleicht mal überprüfen, aber da wurde es dann schon langsam frostig im Raum, schien mir.
Warum wurde denn überhaupt LaToya zur Botschafterin der Familie Jackson?
Gibt verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass man VIP-Tickets für 600 Euro nicht gewinnen, sondern bezahlen kann. In einzelnen Städten in Deutschland wird sie zugegen sein. Man kann sie dann treffen backstage. Das ist das eine. Das ist einfach die Werbetour für diese Show. Das andere ist, es gibt natürlich wenig Geschichten, die so stark sind, so intensiv wie die Geschichten von Konvertiten, könnte man sagen, von quasi Bekehrten. Weil LaToya war eben auch die Schwester, die Anfang der 90er Jahre ihn beschuldigt hat. Sie war die erste aus der Familie, die gesagt hat, er ist pädophil. Mein Bruder hat dieses Problem und hat eine Biografie geschrieben über die Jackson Family, wo sie auch den Vater des Missbrauchs beschuldigt hatten. Das war eine riesengroße Geschichte. Später hat sie gesagt, nein, ich wurde von meinem bösen Mann gezwungen, das zu schreiben. Das war auch eine ganz schlimme Geschichte, eine schlimme Ehe von ihrem Manager damals. Also das ist eine lange, sehr wechselvolle Geschichte und da wurde sie wieder aufgenommen in den Schoß der Familie. Es kann natürlich sein, dass da auch kulturelle Unterschiede eine Rolle spielen. In den USA werden gewisse Dinge nicht so schnell angesprochen, wie wir es in Europa vielleicht gewohnt sind. Das ist ein anderer Code, aber man müsste den halt irgendwie übersetzen, bevor man so eine Show so lanciert. Also wie gesagt, das war eher eine geisterhafte Veranstaltung. Wie die Show wird, kann man noch nicht genau sagen. Das werden wir dann ab Januar vielleicht wieder hier in Fazit hören.
LaToya Jackson reist durch Deutschland, um eine Bühnenshow zu bewerben, die ihren Bruder feiert. Am 10. Januar ist es dann soweit. Forever the King of Pop wird in Berlin an den Start gehen. Es gibt dann noch 14 Städte mehr, in denen die Show gastiert. Tobi Müller hat uns gesagt, was wir in etwa erwarten können. Danke dafür.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Spatenstich noch in diesem Jahr sei wichtig, sagt Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Deshalb wird am 3. Dezember in der Hauptstadt mit dem Bau des umstrittenen Museums der Moderne begonnen. Sammler, so Patzinger, haben ihre Werke für das Museum damit verbunden. Ab 2026 soll der Neubau die wichtigsten Malerinnen und Maler des 20. Jahrhunderts ausstellen. Jeweils etwa 1000 Quadratmeter sollen die Privatsammlung von Erich Marx sowie von Ulla und Heiner Pietsch erhalten. Nach Bekanntwerden seiner Tätigkeit als inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit hat der neue Verleger des Berliner Verlags Holger Friedrich prominente Unterstützung erhalten. Ein fünfköpfiges Reporterteam werde den Fall zusammen mit der früheren Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde Birtler und dem Historiker Kowalczuk journalistisch aufarbeiten. Der österreichische Architekt Gustav Peichel ist tot. Die Familie bestätigte, dass er mit 91 Jahren in Wien gestorben ist. Peichel baute die Bonner Bundeskunsthalle. Seine Entwürfe wurden auch bei den Münchner Kammerspielen, dem Frankfurter Städelmuseum und am Bundestag umgesetzt. Beatrix Novi.
Peichels Kreativität war das, was er sinnlich nannte, das gleichberechtigte künstlerische Pendant zu Zweck und Funktion eines Gebäudes. Für ihn war es auch keine Frage, dass Architektur weniger von Richtungen oder Strömungen gelenkt wird, sondern von künstlerischen Persönlichkeiten. Wie sein großes Vorbild Otto Wagner war er der Moderne verpflichtet, wollte aber nicht nostalgische Schönheit liefern, sondern die Schönheit der Vorgänge sichtbar machen.
Gustav Peichel arbeitete zudem 70 Jahre lang als Karikaturist. Es entstanden mehr als 15.000 Arbeiten, veröffentlicht unter anderem in der Süddeutschen Zeitung und im Stern. In Düsseldorf wird ein nationales Institut und Archiv für Fotografie entstehen. Das hat der Bundestag beschlossen. Die Wahl von Düsseldorf sei eine Referenz an die große fotografische Tradition der Stadt und ihrer Region, so Kulturstaatsministerin Grütters. Wenn das Land Nordrhein-Westfalen zustimmt, wird der Bund den Bau ab kommendem Jahr mit bis zu 41 Millionen Euro bezuschussen. Florian Lutz wird zur Spielzeit 2021/22 neuer Intendant des Staatstheaters Kassel. Die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn freut sich. Der vielfach ausgezeichnete Lutz sei einer der, Zitat, gefragtesten Akteure des gegenwärtigen Theaterlebens. Gerade zu Kassel als Stadt der Moderne und der Gegenwartskunst passe er ideal. Lutz ist seit 3 Jahren Intendant der Oper Halle, die seitdem als bestes Theater abseits der Zentren ausgezeichnet wurde und überdies den Faust- und den Theaterpreis des Bundes erhielt. Der 40-Jährige hatte im Februar angekündigt, Halle zu verlassen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Noch nie drängten so viele Menschen wie im vergangenen Jahr in die Gedenkstätte KZ Dachau. Es waren 900.000, etwa ein Drittel der Besucher sind Schüler. Weil der Andrang so groß ist, gibt es Pläne, die Gedenkstätte zu erweitern. Eventuell werden eine alte SS-Kaserne und landwirtschaftliche Versuchsflächen dazugenommen. Die Gedenkkultur, das machte heute eine Tagung in der Frankfurter Goethe-Universität deutlich, ist in Bewegung. Ludger Fittkau berichtet.
Der Begriff Erinnerung hat keine Zukunft, zumindest wenn es um Auschwitz und die anderen Konzentrationslager geht. Diese klare Aussage kam heute in Frankfurt am Main vom Historiker Volkhard Knigge. Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald machte deutlich, in den Nachkriegsjahrzehnten war Erinnerung ein Ausdruck, der sich vor allem an die Zeuginnen und Zeugen des Holocaust adressierte. Wir haben von nichts gewusst, das war unglaubwürdig. Erinnert euch, das meinte, erinnern an die Nachbarfamilien, die deportiert wurden, an die Dinge, die aus ihren Wohnungen verschwanden, an die Berichte der Soldaten in der Familie von den Verbrechen an der Front, über die sie beim Heimaturlaub erzählten. Doch die direkten Zeugen leben nicht mehr und die Schulklassen, die heute Dachau oder Buchenwald besuchen, können mit der Erinnerungsaufforderung zu Recht nichts anfangen. Bis 1945, das betonte Volkhard Knigge heute in der Goethe-Uni Frankfurt am Main, diente Erinnerungspraxis insbesondere im zwischenstaatlichen Kontext vor allem als Mittel der Verstetigung von Aggression und Gewalt.
Das ist die lange Tradition des Erinnerns, des historischen Erinnerns. Und deswegen wird eigentlich bis 1945, denken Sie nur an den Westfälischen Frieden, das historische Erinnern in jedem Friedensvertrag auf Gegenseitigkeit ausgeschlossen, weil Erinnern ein Mittel der Feindverstetigung ist. Wer hat mir etwas angetan, an dem muss ich mich rächen, da muss ich sozusagen in die Revanche. Das ist Erinnern sehr lange. Dieser Begriff des Erinnerns war nach 1945 natürlich obsolet geworden, angesichts des Holocausts, angesichts der NS-Verbrechen. Und dann kommt dieser neue Zug hinein, Erinnern als Aufarbeiten.
Dieses Aufarbeiten müsse heute in den Zeiten des Internets ganz bewusst mit einer Hinwendung zu den analogen Dingen einhergehen, fordert Knigge. Es geht um die Dinge, die von den Opfern noch hinterlassen wurden. Die Brieftasche in der Effektenkammer des KZ Neuengamme oder Fotos, Tagebuchnotizen oder eine Fahrkarte. Aber es geht auch um die materiellen Dinge, die die Täter hinterlassen haben. Ob den Schriftzug »Jedem das Seine« am Eingang von Buchenwald oder die SS-Versuchsgewächshäuser in Dachau, die künftig in die Neukonzeption der dortigen Gedenkstätte einbezogen werden sollen. Volkhard Knigge will die heutigen Jugendlichen in mehrtägigen, am besten internationalen Jugendbegegnungen ganz bewusst auf diese materiellen Hinterlassenschaften stoßen.
Arbeiten wirklich am Material und dann macht man die überraschende Entdeckung, dass für die Digital Natives das Analoge interessant ist. Das Objekt, das originale Zeugnis im Archiv, das Ding, was immer es ist, das hat eine ungeheure Faszinationskraft für diejenigen, für die alles nur flüssig ist, Simulacrum ist, ungreifbar ist. Das Digitale kommt dann stützend als Werkzeug hinzu.
Kann das Internet nicht auch den Zugang zu den Originaldingen aus der Zeit der NS-Diktatur erleichtern? Ja, glaubt Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main. Aber es gibt auch Grenzen beim ungehinderten Zugang zu digitalisierten Objekten. Vor allem dann, wenn damit wieder eine mögliche posthume Enteignung der Opfer droht. Etwa von Anne Frank und ihrer Familie. Mirjam Wenzel.
Das beste Beispiel an der Stelle, oder wo das auch am markantesten deutlich wird, ist ja im Falle der Familie Frank. Wir verwahren ja als Leihgabe den Nachlass der Familie Frank. Und dort ist es für die Copyrights zuständig der Rechtsvertreter der Familie, also der Anne Frank Fonds. Und der hat nun das Gegenteil von einer Creative Commons Policy, sondern der vertritt die Haltung, dass es sozusagen nicht rechtens ist, im Nachhinein nochmal die wenigen Besitztümer, die den Ermordeten verblieben sind, zu enteignen. Das heißt, das sind also sehr restriktive Handhabungen online.
Die Bewegung hin zum konkreten analogen Objekt, diesmal im öffentlichen Raum in der Nähe historischer Orte, an denen die Verbrechen geplant wurden. Diesen Prozess macht auch Ruth Uhr, die Vertreterin der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem in Deutschland. Am Berliner Wannsee bekam sie von der Deutschen Bahn die Genehmigung, eine Bahnunterführung mit Wandbildern des Zeichners Christoph Niemann zu bestücken. Ihr ging es neben den bekannten Freizeitbildern vom Badesee auch darum, den Ausflüglern das nahegelegene Haus der Wannsee-Konferenz, in dem 1942 der zeitliche Ablauf der sogenannten Endlösung der Judenfrage geplant wurde, ins Gedächtnis zu rufen.
Wannsee, das Strandbad. I want Menschen am Sonntag. I want the Villa, the Liebermann, the Haus der Wannsee-Konferenz. I want all these things.
Die Wandbilder wurden umgesetzt und sind nun eben keine Erinnerungskultur, sondern eher eine Art beiläufige Gedächtnisstütze. Oder auch für diejenigen, die noch nichts von der Wannsee-Konferenz gehört haben, ein erster Stolperstein, der zu weitergehenden Auseinandersetzungen führen kann. Gerne auch auf dem gezückten Smartphone, mit dem man den Tunnel passiert.
Die Zukunft der Erinnerung. Unter diesem Titel ist eine internationale Konferenz gestellt, die sich mit Fragen des Gedenkens und gesellschaftlicher Verantwortung beschäftigt.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Liste der Bühnenkünstler, die an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch ausgebildet wurden, ist ellenlang und absolut beeindruckend sind die Karrieren vieler Darsteller und Regisseure. Jahrzehntelang fand der Unterricht in verschiedenen Ostberliner Standorten statt. Der Wunsch, endlich alle Sparten in einem Haus unterzubringen, war mehr als nachvollziehbar. Aber weil ein Neubau sehr viel Geld kostet, musste die Politik gewonnen werden. Und das gelang auch durch den wirkungsvoll orchestrierten Einsatz der Schauspielschüler.
1, 2, 3, bitte, 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 bitte.
Baut unser Haus in Mitte. Bitte, bitte, skandierten die Schauspielschüler der Ernst-Busch-Hochschule. Im August 2018 bekamen sie ihr neues Domizil. Anne Osterloh hat die Schule in den 80er Jahren besucht. Sie war an verschiedenen Bühnen engagiert. Heute ist sie Schauspieldozentin an der Ernst-Busch und sie dreht Filme. Gerade fertig geworden ist die Dokumentation Bitte nach Mitte. Willkommen bei uns hier bei Fazit.
Hallo.
Während der Umzugszeit haben Sie in den alten Probenräumen in Schöneweide Gespräche mit ehemaligen Lehrern und Schülern geführt, auch altes Archivmaterial eingeblendet. Wie hat das Haus, dieser wunderbare Experimentierort, Sie und Ihre Schauspielkarriere denn geprägt?
Naja, wenn man so eine Hochschule absolviert hat, dann denkt man ja erstmal überhaupt nicht drüber nach. Man geht raus, aber natürlich war einem schon währenddessen, man da studiert hat, schon klar, dass eine ganz tolle Schauspielschule mit einem ziemlich großen Ruf ist. Also nicht nur damals in der DDR, sondern über die Grenzen hinaus. Das wird ja auch oft in den Interviews, kommt das ja vor, dass auch zum Beispiel Thomas Ostermeier ja eigentlich schon gerne vor der Maueröffnung da studiert hätte. Aber da musste man eben Devisen bezahlen oder beziehungsweise Franken bezahlen. Und das war so viel, dass er das damals sich nicht leisten konnte. Das heißt, also der Ruf ging ja schon voraus. Und wie mich das jetzt geprägt hat, also bei uns war es eher interessant, dass wir ja zu einer Zeit die Schule verlassen haben, wo gerade die Mauer aufging. Wir waren sozusagen die ersten Jahrgänge, die kurz nach der Maueröffnung da rauskamen und natürlich auch bundesweit engagiert wurden. Also ich zum Beispiel gleich ans Staatstheater Nürnberg. Und da gab es schon natürlich Reibung, klar. Also mir hat es nur gut getan, da studiert zu haben.
Lars Eidinger, Nina Hoss, Marc Waschke, David Streso, Claudia Michelsen und Thomas Ostermeier, den Sie eben erwähnt haben, die erinnern sich alle an einzelne Episoden, auch an Vorbehalte, an einzelne Professoren, die anfangs vielleicht auch etwas gegen sie hatten. Lars Eidinger zum Beispiel hat das erlebt. Man fand, dass er durch das Amateurtheater verdorben sei. Ich fand es schön, wie er sich an kleine Besonderheiten erinnert, zum Beispiel diese hier.
Da haben sich die Schauspieler die Hand gegeben am Morgen und es war mir total fremd. Ja, weil ich kannte immer nur Schauspieler, die sich umarmen oder Küsschen geben oder so. Aber dass man sich, wie wenn man einen Arbeitstag beginnt, die Hand gibt. Und diese Form von Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit, das ist mir auf der Schule begegnet.
Man gab sich die Hand, wie Arbeitskollegen das halt tun. Hatten die Ernst Busch Schauspielschüler überhaupt weniger Künstlerallüren?
Die Schule hat ja eine lange Geschichte. 1905 ist sie gegründet worden, da war sie aber am DT angeschlossen. 1951 hat man in der DDR sie nach Oberschöneweide verlegt. Dort hat man ein altes Bootshaus aufgemacht als Schule. Und der Sinn sollte sein, dass die Schauspielstudierenden ganz nah mit der Arbeiterklasse in Kontakt kommen. Da war ja das Kabelwerk Oberspree gegenüber. Und man sollte halt mit denen aufstehen und auch die Ausbildung quasi nicht so weit weg von dem Proletariat. Klar prägt das die Leute, die da hingehen. Und natürlich ist es umso interessanter, als die ersten Jahrgänge nach der Wende wie Nina Hoss und Lars Eidinger, Marc Waschke gekommen sind, war das für die natürlich auch erstmal so, was sollen wir da? Wie sollen wir da studieren oder was ist das? Und sie haben alle ja so eine gute Zeit gehabt, haben sie alle gesagt, dass sie das eben gerade gut fanden, dass das eben so allürenfrei vor sich ging, dass man da gearbeitet hat, dass man da viel gearbeitet hat an sich mit der Gruppe und so weiter. Und das hat sie alle geprägt, ja.
Bei Leander Hausmann, der es zum Intendanten des Schauspiel Bochum gebracht hat und der inzwischen viele Filme gedreht hat, klappte die Aufnahme Ende der 70er Jahre nicht auf Anhieb. Wir hören ihn mal.
Mein allererstes Vorsprechen war ja noch im alten Bootshaus. Da war ich 16 und da kam ich hier an und spielte den kleinen Mönch vor von Brecht aus Galilei und das war wirklich furchtbar. Ja, und dann sollte ich ein Lied singen und ich traf wirklich nicht ein. Es ging mal bing, 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 der Mensch, bing, 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 der Mensch lebt durch den Kopf, bing, 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 bing. Also werden doch wohl jetzt diesen Ton treffen. Nichts, ja. So wurde natürlich nicht genommen. Mit dem Satz, gehen Sie doch erstmal zur Armee und dann kommen Sie wieder, wenn Sie sozusagen dann reifer sind und als Mann und so. Und das habe ich dann auch gemacht und beim nächsten Mal hat es dann auch funktioniert. Ich war überhaupt nicht aufgeregt. Mir war es auch irgendwie egal, was ja immer eine sehr gute Grundlage ist, um irgendwo angenommen zu werden. Wir hatten uns nämlich vorgenommen, mein Freund Uwe Dack und ich, in einer legendären Kneipennacht. Jetzt bewerben wir uns zusammen an der Schauspielschule und wenn das nicht klappt, hauen wir ab in den Westen. So, wir wussten also, eins von beiden ist irgendwie okay.
Angela Kloppenburg durfte 1987 mit anderen Schauspielschülern einen Gastspielauftritt an der Westberliner Schaubühne haben und sie nutzte die Kurzausreise, um sich in den Westen abzusetzen. Gab es Frau Osterloh denn mehr Ehemalige, die das getan haben?
Von ihr weiß ich es jetzt durch das Interview. Von meinem Studium ist es mir jetzt nicht bekannt, dass da noch mehr das gemacht haben. Es war eher selten, würde ich sagen. Was Leander davon gesagt hat, ist halt auch so ein bisschen jokig. Ja? Also wenn es nicht klappt, dann hauen wir halt ab. Klar, hätten sie es vielleicht gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass da massenweise Studierende weg sind oder so. War es nicht.
Viele Studierende haben versucht, nach 89 einen Platz zu bekommen an der Ernst Busch. Es gibt eine Szene, wo gesagt wird, plötzlich sind die hellen Klinkersteinwände der Spielräume schwarz gestrichen worden, so wie das an Westtheatern halt üblich war. Und Lore Stefanik, die Schauspiel unterrichtet hat, erzählte ja, es ging nicht nur um eine neutrale Farbe, sondern das Fokussieren auf das Gesicht, auf Hände, während der helle Hintergrund so eher die Gruppe hervortreten lässt. Das fand ich eine sehr interessante Beobachtung. Beobachtung, die Ernst-Busch-Schauspielschule, würden Sie sagen, die hat eine spezielle Ästhetik, wenn man heute guckt, irgendwie doch geprägt?
Ob die so eine spezielle Ästhetik hat, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, was sie ausmacht, und das ist ja eigentlich auch das, was so am Ende des Films für mich steht und was auch, glaube ich, gut transportiert wird zu den Zuschauern, ist, dass sie eine besondere Art hat, auch die Welt zu sehen, dass da Absolventen rauskommen, die eine starke Beziehung zur Umwelt haben, die politisch denken, die eine Haltung zum Text und zur Gesellschaft haben und die nicht einfach nur Ausführende sind oder Künstler, die irgendwo im luftleeren Raum schweben, sondern die sich an der Gesellschaft beteiligen. Und das hat ja die Lore Stefanik so gut gesagt. Das ging da vielleicht mehr um die Gruppe, ja. Also es ging gar nicht darum, so unglaublich individuell zu sein, was man auch sein kann, natürlich auch in einer Gruppe. Aber das erstmal, dass man sich auch als Gruppe empfinden kann und sagen kann, wir machen Theater, wir verändern die Welt, wir machen damit was. Ja? Und so ist ja auch der Kampf dann entstanden für das neue Gebäude, was hier sicher die Studierenden auch vor allem erkämpft haben.
Anne Osterloh hat den Umzug der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in ein neues Haus und damit vielleicht auch in eine neue Zeit dokumentiert. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Danke.
Und ab dem 21. November gibt es dann auch Gelegenheit, den von Movie Angels produzierten Film im Kino zu sehen. Bitte nach Mitte heißt er. Dieser Titel prägt sich gut ein.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Einfach futsch, zumindest verschollen. Die Süddeutsche Zeitung widmet sich ganzseitig einem Thriller zwischen Peking und Hamburg, vielleicht auch noch Hongkong und Shenzhen, ist nicht so ganz klar. Klar ist, 342 Werke deutscher Gegenwartskünstler sind irgendwie vom Erdboden verschwunden. 152 Mal Markus Lüpertz, 87 Mal Anselm Kiefer, 103 Mal Renate Graf. So viel Kunst kann man wirklich nicht versehentlich verlegen. Einem Sammler in Taiwan sollen Bilder schon zum Verkauf angeboten worden sein. Aufzudröseln ist die wahrscheinlich schwer kriminelle Verwirrung zwischen einer deutsch-chinesischen Sammlerin und der Bell Art GmbH, die inzwischen liquidiert ist. Deren Chef, ein Herr Ma, war laut Recherchen der Süddeutschen so vielseitig wie umtriebig. Mal soll er im Auftrag des chinesischen Staates 1 Million Tonnen Getreide verkauft haben. Dann hatte er es wohl auf eine Kohlengrube in Indonesien abgesehen und zwischendrin wollte er chinesische Fußmassagesalons in Deutschland etablieren. Na, und dann machte er eben in Kunst. Die Verästelungen müssen Sie bitte selbst in der Süddeutschen nachlesen, das ist wirklich zu kompliziert. Aber Markus Lüpertz' Reaktion auf der in Peking anberaumten Pressekonferenz, die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Zitat: Am Ende hält er den Hotelblock in die Höhe, zeigt, was er gekritzelt hat. Es ist ein Weihnachtsengel, durchaus martialisch. Ein Lüpertz in China wenigstens, der nicht verschollen ist. Schneller, höher, zweiter. Unter dieser Überschrift erinnert die Süddeutsche an die Mondspazierer Nummer 3 und 4, an die Apollo-12-Astronauten Pete Conrad und Alan L. Bean nämlich. Vor 50 Jahren legten sie auf dem Mond die erste Punktlandung hin, errichteten eine kleine Nuklearstation und brachten eine Farbbildkamera mit. Aber gedenktechnisch ist der Ruhm eben von den Apollo-11-Astronauten Armstrong und Aldrin abgefrühstückt. Die Kollegen der ein paar Monate späteren Mission kriegen da nichts mehr ab. Als hätte er den Kollegen über die Schulter geschaut, titelt der Tagesspiegel »Plan B, Mars«. Jede Zeit bekommt die Visionäre und Erfinder, die sie verdient, schreibt Andreas Busche, dem die quasi religiöse Andacht, mit der der Name Musk ausgesprochen wird, etwas misstrauisch stimmt. Elon Musk nämlich, der mit der Ankündigung, eine Gigafabrik im Raum Berlin-Brandenburg zu errichten, seit ein paar Tagen ein Echo erhält, als würde er die gesamte Region und Deutschland gleich mitretten. Wobei der Autor mit den großen Visionären durchaus respektvoll umgeht, aber dieser Hype ist doch verdächtig. Geplant ist das Werk übrigens in unmittelbarer Nachbarschaft der Hightech-Ruine BER. Weiter heißt es, Elon Musk, das ist bezeichnend für den visionären Pragmatismus der zweiten Silicon Valley-Generation, hat bereits einen Plan B in der Tasche. Wenn es mit der grünen Mobilität nichts wird, bleibt uns immer noch der Mars. Schauen wir mal. Auf der Erde bleibt die Neue Zürcher Zeitung, auch wenn es hier heißt, Paradiesluft gibt's gratis. Angesichts der Pleite des ikonischen Kaufhauses Barneys in New York preist man die Lust am Herumstöbern in Kaufhäusern. Für Sarah Pines geht damit ein Stück Ewigkeit unter. Bescheiden und höchst produktiv wie er war, hätte der Architekt und Zeichner Gustav Peichel von seinen Werken nicht so groß gesprochen. Er wusste auch so, was er konnte. Die Selbstverständlichkeit seiner Baukunst war schwer erkämpft, heißt es von Andrian Kreie und Gerhard Matzig. Peichels Bauten gehören zu den bemerkenswertesten in Österreich. Die Süddeutsche Zeitung aber prägte Gustav Peichel als Ironimus mit seinen feinsinnigen Karikaturen. Wie er all das auf die Reihe kriegte, ist kaum zu fassen. Jetzt ist Gustav Peichel im Alter von 91 Jahren gestorben. Sein Motto galt dem Zeichnen wie dem Bauen und dem Leben sowieso. Er hat es sich von Karl Valentin ausgeliehen. Leicht ist schwer was.
Ulrike Timm hat diese tiefe Einsicht aus den Feuilletons gepickt, den Feuilletons vom 19. November. Und hier noch einmal die Huggy Swing Band aus Mannheim. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.